Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass wir hungrig bleiben, wenn wir dulden, dass ihr uns bestehlt, wollen wir mal feststellen, dass nur Fensterscheiben uns vom guten Brote trennen, das uns fehlt. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass da Häuser stehen, während ihr uns ohne Bleibe lasst, haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, es will euch nicht glücken, uns zu schaffen einen guten Lohn, übernehmen wir jetzt selber die Fabriken. In Erwägung, ohne euch reicht's für uns schon. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass wir der Regierung, was sie immer auch verspricht, nicht trauen, haben wir beschlossen, unter eigener Führung uns nunmehr ein gutes Leben aufzubauen. In Erwägung, ihr hört auf Kanonen, andere Sprache könnt ihr nicht verstehen. Müssen wir dann eben, ja, das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen. In Erwägung, ihr hört auf Kanonen, andere Sprache könnt ihr nicht verstehen. Müssen wir dann eben, ja, das wird sich lohnen, die Kanonen auf euch drehen.
Hallo und willkommen zum anarchistischen Radio. Heute ist Sonntag, 17. Jänner. Und wir werden heute das zweite Teil unserer Sendung über die Siedlerinnenbewegung in Wien in den, was, 20er Jahre?
Genau.
Des letzten Jahrhunderts machen. Also das ist ein Interview, die wir gemacht haben mit einem Mensch, der darüber eine Arbeit geschrieben hat. Und der erste Teil war am 27. Dezember. Also ist schon online auf unserer Webseite zu hören. Für die, die es damals verpasst haben oder als ein einziger Teil jetzt hören wollen mit dem von heute. Ja, und heute spielen wir eben der zweite Teil von dieser Interview, wo es geht um...
um die Siedlerinnenbewegung. Also der Zusammenhang ist, Pierre Amu war ein Anarchist in Wien. Die Siedlerinnenbewegung hat auch in Wien stattgefunden und da hat es natürlich Überschneidungen gegeben, auch nicht also auch Dinge, die sich gar nicht überschnitten haben jetzt im Weltanschaulichen. Und wie gesagt, im ersten Teil war es eben vor allem so Biografie, Anarchismusverständnis, bla 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 von Pierre Amu. Wer will, nachzuhören auf. Und wie gesagt, jetzt geht's weiter. Wobei es jetzt zuerst einmal, also vielleicht sage ich noch ganz kurz, die Ausgangssituation 1918, die Monarchie zerfällt. Das ist eine Situation, wo fast alles möglich scheint, also was dann wirklich möglich gewesen wäre, ist wieder eine andere Sache, aber momentan ist einmal sehr viel offen für eine kurze Zeit und gleichzeitig herrscht eine ungeheure Not an allem. nicht nur an Lebensmittel, an Heizmaterial, sondern auch an Wohnungen. Also es gibt ein ganz akutes Wohnungsproblem und diese Dinge gemeinsam haben also dazu geführt, dass die Siedlerinnenbewegung gerade in Wien so eine wichtige Bewegung geworden ist, weil diese Idee der Siedlungen, die hat es schon lang gegeben und wie gesagt, gerade in Wien ist das halt aufgegriffen worden von zigtausenden Menschen.
Okay, also fangen wir an mit dem ersten Teil des Interviews.
Also es wird in der Literatur als Graswurzelbewegung beschrieben, mhm. Also quasi so eine Selbsthilfeorganisation von unten eigentlich, mhm. Wo sie wahrscheinlich irgendwelche Baumaterialien ausgetauscht haben, Werkzeuge ausgetauscht haben und so sich gegenseitig geholfen, um quasi ihre Hütten, Häuser zu bauen. Und was aber ziemlich bald passiert ist, ich glaube das war dann 1919, haben die Anarchisten, die haben nämlich das schon... Also ich habe sie mitgekriegt und quasi auch gewittert, quasi, hey, da müsste man politisch agieren oder Aktionen setzen, das muss man unterstützen. Die haben dann gleich den ersten Siedlerinnenkongress einberufen, um diese Siedlerinnenbewegung, sagen wir mal ganz schwach, nur quasi mit den anarchistischen Ideen in Berührung zu bringen, so quasi ein bisschen zu infizieren von mir, also mit dem anarchistischen Virus. Weil es ja natürlich auch schon von der Entstehung her, von der Dynamik her schon sehr anarchistisch war eigentlich.
Was,
war
was aber nicht heißt, dass die Beteiligten
Anarchistinnen waren, oder?
Anarchistinnen gewesen wären, weil das war ja eine völlig inhomogene
Bewegung.
So für das war.
Ja. Und was aber die auch sofort gemacht haben, also mit 1919, also 1920, da war die erste große Siedlerinnen-Demonstration. Also die haben sich da organisiert, da sind 50.000 Leute, Siedlerinnen, vor das Rathaus gegangen und haben gesagt, wir wollen Baumaterial, wir wollen Land haben und wir bauen uns Häuser, wir bauen uns quasi unsere Zukunft selbst.
50.000,
ja. Also ich weiß jetzt keine andere große soziale Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich.
Also, in dem Umfang,
ja. Und die zweite große Demonstration war noch ein Jahr später, da waren 80.000. Und
ich gehe jetzt einmal davon aus, die waren alle von da. Also da
werden ja nicht
aus, was weiß ich, woher Leute kommen.
Das war wirklich, also diese Siedlerinnenbewegung war wirklich ein Wiener Phänomen.
Okay.
Also man, diese Siedlerbestrebungen und diese Idee des Siedelns, die ist ja schon älter, die geht ja zurück,
klar.
1900 und so weiter. Beziehungsweise auch schon eine Idee quasi oder ein zentraler Punkt des Sozialismus oder Sozialismuskonzeption bei Landauer. Der hat ja auch schon davon geredet, man muss Siedlungen gründen, quasi den Anarchismus quasi im Hier und Jetzt gleich auszuprobieren, zu leben. Siedlungen gründen und quasi dann hat es quasi eine Art Sogwirkung quasi, oder auch Vorbildwirkung, wo die anderen Leute sagen, hey, das ist doch super, sowas möchte ich auch.
Sagt, ja,
genau.
Ja.
Also von dem, die ist schon älter, aber es hat in Wien auch ganz eine spezifische Ausformung gehabt, eben, dass es quasi dieses Notprojekt von unten war. Und das war jetzt nicht nur so quasi so eine abstruse Bewegung, weil die jetzt quasi, ja, das sind die Siedler, das sind die armen Hascher, sondern quasi auch Adolf Loos zum Beispiel, dieser bekannte Wiener Architekt, der war höchst begeistert von dieser Bewegung, hat auch sich in den Dienst dieser Siedlerinnenbewegung gestellt, quasi hat einige auch Reihenhäuser geplant, konzipiert.
Verstehe.
Die man auch heute noch in Wien finden kann. Ich habe jetzt auch nicht die Adressen da, aber es gibt einige Loos-Siedlungen. Mhm. Wobei, recht witzig ist, also es steht auch beim Klaus Nowy, der hat da viel drüber geschrieben, dass die Siedlerinnen anscheinend über diese sehr spartanische, sehr schlichte Architektur von Loos nicht so begeistert waren, weil die haben doch interessiert. Vielleicht haben sie ein bisschen einen rustikaleren Stil bevorzugt.
Ja. Aber. Und vor allem der Loos war ja, also ich weiß das nur von den Wochenendvillen, die er so für die Großbürgerlichen gebaut hat, er war ja da sehr streng. Also da gibt es diese Anekdote, wo er irgendwann einmal wo hier auf Besuch kommt und da stehen die Hausschlapfen vom Hausherrn irgendwo und er beschwert sich fürchterlich, dass die das ganze Zimmer zusammenhauen. Ja, also.
Ich hab mir jetzt gerade da rausgesucht. Naja, da quasi am Vorabend dieser zweiten Demonstration, also 1921, am 3. April, schreibt der Adolf Loos in der Presse Und da ist, mit dem kann man ganz gut irgendwie diese Begeisterung, diese Euphorie, sie wird da auch sehr gut charakterisiert. Und er nimmt ja auch das Wort der Revolution in den Mund. Also das ist, beschreibt auch quasi oder drückt auch aus, dass er damals wirklich eine Stimmung, quasi eine Euphorie geherrscht hat, wo es wirklich sagt, da geht jetzt was weiter, das verändert sich jetzt. Endlich haben wir diese Monarchie weg und wir wollen wirklich was anders haben. Und er schreibt, also diese Siedlerinnung, Demonstration, er ist das Ergebnis einer Revolution, in der die der Arbeiter gegen den Kasernenzwang der Fabriken unternommen hat. Das Ergebnis einer unblutigen Revolution, daher mit einem menschlichen Resultat. Zum Unterschied einer blutigen, die uns an das unmenschliche Metermaß aufgezwungen hat. Für alle kommende Zeiten wird das Stück Land, das sich der Mensch selbst bebaut, das bleiben, was es heute ist. Die Zuflucht zur Mutter Natur, sein wahres Glück und einzige Seligkeit. Mhm. Ist jetzt natürlich auch sehr, ja, auch nicht mehr sehr zeitgemäß, quasi gerade so diese Mutter Natur Begriff und diese einzige Glückseligkeit.
Auch wenn ich an die Vorliebe der Österreicherinnen für so Eigenheim denke, weiß ich nicht, ja.
Wobei der Loos ein bisschen einen anderen Naturbegriff gehabt hat. Das war nicht das Zurück zum Ursprung Natur oder Bio-Natur, sondern quasi da geht es eher so um die handwerkliche Tätigkeit. Und Natur heißt bei ihm auch quasi mit Zuhilfenahme jeglicher technischen Möglichkeiten oder quasi auch diese.
Also das
mit
ist nicht
Düngen und so weiter.
Ja, das soll jetzt nichts tun mit, wir wollen leben wie, ich weiß nicht, Anno Dazumal, genau, oder so. Das hat, so wie du das jetzt beschreibst, und also wenn ich das Zitat mit dem, was du dazu gesagt hast, zusammennehme, ist da eigentlich mehr das Selbstbestimmte, das Wesentliche dabei. Ja.
Nein, da ging es auch quasi, es resultiert schon aus dieser Krisenerfahrung, aus dieser Kriegs- und Krisenerfahrung heraus, dass wenn der Staat zusammenbricht, es ist total notwendig, dass die Leute zumindest die Möglichkeit haben,
sich
was anzubauen. Ja. Ja. Dass sich zumindest einen Teil, zu einem gewissen Teil noch selber ernähren können. Und,
ja.
Und das war auch in den Köpfen der Menschen drinnen. Also wir wollen uns nicht auf den Staat verlassen, weil wer weiß, wann der nächsten Krieg anzettelt. Und das haben sie dann auch gemacht. Also, sondern wir wollen in einer gewissen Form einfach unabhängig sein.
Ich wollte gerade sagen, das schafft ja Unabhängigkeit. Ja. Ne? Ja.
Und aber natürlich, wenn man sich heute diese Siedlungshäuser anschauen, und man, da kann man nämlich die Kritik daran äußern, die sind natürlich auch auf eine Kleinfamilienstruktur ausgerichtet. Das ist schon so, das hat schon auch dieses trautes Heimglückelein,
ja.
Atmosphäre, aber ja, also das.
Was dann eben auch wieder ein Grund ist für die Ablehnung der Loos'schen Architektur. Ne? Ja. Wir hätten schon gerne ein bisschen kuscheliger und die Gartenzwerge müssen auch sein. Ja.
Aber eben auch bei den Anarchistinnen war eben auch dieses, also so quasi Kommunen haben die keinen gegründet, wo sie quasi zu 20 in einem Haus leben und oder zu 10 und also das.
Ja, das war genauso kleinfamiliar auf.
Okay. Jeder sein eigenes Haus.
Okay.
Und ja, wenn wir über die Siedlerinnenbewegung noch kurz vielleicht anschließen. Da wird es recht typisch dann wieder, was quasi ab dann, also gibt es ja die erste wilde Phase, die von 1918 bis 1920, und dann gibt es dann die regulierte Phase von ab 21, und dann schwächt und ebbt das immer mehr ab.
Regulierte
und die regulierte
Phase heißt was?
Ich habe mir die jetzt nicht rausgeschrieben. Also die,
nein,
also
aber,
die
heißt was?
Also die regulierte, genau, auf das wollte ich jetzt gerade kommen, die regulierte Phase. Reguliert heißt, ich habe davor erwähnt, quasi, dass Demonstrationen gemacht wurden. Mhm. Also die haben auch quasi eine Unterstützung von Seiten der Regierung gefordert.
Mhm.
Die Sozialdemokratie war in der Hinsicht ja nicht taub und hat das aber sehr, sehr wohl angenommen. Mhm. Beziehungsweise hat es auch in der Sozialdemokratie einige gegeben, die sehr stark von dieser Idee begeistert waren und das auch irgendwie vorantreiben wollten, so wie der Otto Neurath zum Beispiel. Und Otto Neurath war eine der zentralen Figuren innerhalb dieser Siedlerbewegung, vor allem in der zweiten Phase. Der hat dann so ein Amt gegründet, also es wurde so ein Magistratsamt gegründet für Siedlungsfragen.
Mhm.
Und der hat so einige Genossenschaften und so weiter gegründet und so Gilden gegründet. Und hat eine umfassende flächendeckende Struktur aufgebaut, also den Bau, die Gessiba, die Baumaterialgenossenschaft.
Gibt's ja immer noch.
Ja.
Okay.
Also das kommt aus dieser Zeit raus, ja. Okay. Aber was halt mit dieser regulierte Phase...
Schön mal erschüttern, was dann so wird im Laufe der Zeit aus den Sachen, ja, okay.
Wobei auch der Otto Neurath natürlich schon auch in seine Idee, der gesagt hat, quasi ein Teil des Sozialismus, also das ist ja schon so ein er ist ein Punkt, wo der Sozialismus quasi so aufbricht.
Ja.
Quasi,
wo
aber die regulierte Phase heißt quasi, dass es unter Kontrolle der Sozialdemokratie geraten ist.
Verstehe. Das heißt, das ist dann in geordnete Bahnen gelenkt worden, es sind irgendwie, weiß nicht, Grundstücke zugeteilt worden, genau. Baustoffe zugeteilt worden.
Genau, ja.
Was ist mit den wilden Siedlungen passiert?
Naja, was sie gemacht haben, also ab einem gewissen Zeitpunkt, wo die Sozialdemokratie sich gefestigt hat, gab es keine wilden Besiedlung mehr, es hat keine Besetzungen mehr.
Na, aber
also
die wilden Händler,
die wurden im Nachhinein alle legalisiert.
Okay.
Also entweder wurde es einfach quasi irgendwann einen Strich drunter gezogen oder es hat der vorherige Eigentümerin quasi eine Entschädigung bekommen.
Verstehe.
Und dann wurden quasi die Grundstücke abgekauft.
Mhm.
Also quasi irgendwelchen Adelsleuten
wurde
dann quasi einfach das Grundstück abgekauft. Es kann sein, dass einfach der Preis auch relativ nieder war. Quasi, wahrscheinlich haben sie schon das Druckmittel gehabt, aber quasi eine Landenteignung, das stand in der Zeit nicht, zu der Zeit nicht mehr zur Debatte.
Und ich denke mal, also jetzt das im Wienerwald, das stellen wir ja jetzt ja nicht als wahnsinnig feste große Häuser vor, sondern eher so als Hüttendörfer oder so.
Genau, ja.
Die gibt es ja so nicht mehr.
Mhm.
Sind die einfach dann verlassen worden und zusammengefallen oder sind da bessere oder sind das, was halt die Schrebergärten sind oder wie haben sie die dann entwickelt?
Naja, so genau weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die, da sind wir jetzt schon bei der Siedlung Eden zum Beispiel, also quasi die Anarchisten haben dann auch eine Siedlung gegründet.
Mhm.
Also da ist nachher, hurra, wir haben jetzt auch Land, ist gekauft worden. Das ist in Hütteldorf draußen. Haben sie da quasi Land gekauft, Land gefunden und da waren davor schon so also die wilden, also wilde Siedlungen, einzelne Häuser. Und dann haben aber quasi die Anarchistinnen also auch planmäßig Häuser gebaut. Und ich glaube, dass die entweder niedergerissen worden sind.
Verstehe. Und das ist wahrscheinlich an anderen Stellen auch passiert oder so. Ja. Also weil ich meine, es legt ja niemand Wert drauf, in einer windschiefen Holzhütte zu leben, logisch.
Genau, ja. Aber ich bin neulich im Rosendal spazieren gegangen. Also man sieht schon noch sehr kleine, sehr verschrobene Hütten, Häuser. Und das kann sein, dass das noch, ja, ich weiß nicht, ob die wirklich quasi aus den 1918er Jahr sind. Oder irgendwann mal renoviert worden sind und jetzt quasi mehr Geräteschuppen in die Richtung oder aufgestockt worden sind. Dann man findet noch quasi die darauf hindeuten, dass es vielleicht wirklich ganz alte sind, aber ich glaube, dass die hauptsächlich dann niedergerissen worden sind.
Verstehe.
Und dann, oder quasi verstärkt worden sind. Quasi.
Vier Arbeitslose sehnen mir nicht gehör Kartosch im Land, in Fabrik dem Hammer klang, liegen Kehl im Kalt vergessen, es nimmt der Schaver sich scheint fressen, gehen mir rum in Gas, wie die Quir im Pust und Pass, wie die Quir im Pust und Pass. Zwei, drei, vier Arbeitlose sehnen mir, ohne Begett, ohne Heim, unser Bett ist Erdenleim, hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Biesen, Wasser will ich wir im Wein, gießen wir in sich herein, gießen wir in sich herein. Zwei, drei, vier Arbeitlose sehnen mir, jahrelang die Arbeit schwer und geschafft als mehr und mehr, heiser Schlösser, Städten, Länder, fahre Heifel, Leffer, Schwender, unser Leute, fahre es was, hungerneut und arbeitlos, hungerneut und arbeitlos. Vier Rote Säue marschieren wir, arbeitlose Schritt nach Schritt, und wir singen sicher Lied von Land der Welt nahe,
wo es leben menschenfreie, arbeitlose Steinschumant in dem nahen freien Land, in dem nahen freien Land.
Also nach, quasi nach der ersten Euphorie, dass sie jetzt endlich Land gefunden haben und nach einem bisschen Kapital, um quasi Siedlungen zu bauen, kam dann relativ schnell, so nach 3-4 Jahren, die Enttäuschungen eigentlich. Weiß ich, dass eigentlich dieser, erstens hat sich dieser revolutionäre Elan nicht quasi, konnte nicht aufrechterhalten werden, und zweitens hat es innerhalb der Siedlung immer mehr, sagen wir so, einige Streitereien gegeben, Uneinigkeiten gegeben. Und ein Punkt, den der Ramy halt in dem Zusammenhang erwähnt, dass die Siedlungen, also die Siedlung der Anarchisten, Anarchistinnen, mit Nicht-Anarchistinnen gegründet wurden. Also mit Quäker, mit ansonsten religiösen Gruppen, Naturalisten. Also die Quäker und haben die Kohle gehabt einfach. Mhm. Die zweiten, die Baptisten waren sogar, ist ja noch eine religiöse Gruppe auf jeden Fall. Die haben das Geld aus dem Ausland bekommen, und aber der Punkt war quasi, dass nach Ramy quasi die nicht den anarchistischen Ideen Geist gehabt haben, und von dem her ist es auch immer mehr eingeschlafen.
Ich frage mich jetzt gerade, okay, die Anarchistinnen haben sie mit denen zusammentreten, dann wegen dem Geld. Mhm. Aber warum haben sie die mit den Anarchistinnen zusammentreten?
Das ist eine gute Frage. Was da vielleicht?
Weil man gerade denkt, wenn ich jetzt irgendwie eine Quäkergemeinde bin, was tue ich mir das an?
Oh, das war einfach wirklich sehr, sehr pragmatisch. Quasi die haben Leute und wir haben Geld. Und
verstehe.
Ganz genau, was es eigentlich da. Ja. Was natürlich gegeben hat, dass der Bund der herrschaftslosen Sozialistinnen zu sehr vielen anderen Gruppen andocken hat können. Also, weil deren Anarchismuskonzeption war ansprechend, beziehungsweise ja, wurden sehr viele Verbindungen gleich zu verschiedensten Gruppen, zu Lebensreformergruppen, zu Vegetarier, quasi haben auch das Vegetariersein propagiert, die Naturalisten, die quasi die derzeit wirklich sehr, also sehr, sehr strenge Zurück zur Naturphilosophie vertreten haben. Also da haben sie andocken können. Vielleicht hat es Übereinstimmung gegeben mit der Erziehungsfragen quasi, weil die haben auch eine sehr freie Erziehung. Eine Vernunft. Die Anarchisten zum Beispiel. Vielleicht also hat es also ein eine Mutmaßung, ob es da vielleicht irgendwie Überschneidungen gegeben hat, dass
okay.
Sie das da.
Mit welchen Gruppen auch immer.
Genau, ja.
Okay, verstehe.
Also aber das. Also das ist auch so eine Charakteristik für mich der Ramyschen Anarchismuskonzeption, dass er anschlussfähig war zu verschiedensten anderen Strömungen und Ideen. Für ihn war halt immer quasi wichtig, quasi das Grundlegende des Anarchismus.
Ja.
Und Vegetarier sein, was quasi im 19. Jahrhundert quasi eine sehr breite Bewegung war, quasi Vegetariertum quasi. Ist interessant, ist wichtig, quasi aus einer herrschaftsfreien Perspektive will man natürlich auch keine Tiere essen, und also es geht auch nicht nur quasi keine Repression, keine Herrschaft über Menschen, natürlich auch nicht über Tiere. Und deshalb quasi war das Vegetariersein zum Beispiel auch eine zentrale Frage, also eine zentrale Frage.
Aber für ihn eben unter dem herrschaftsfreien Gesichtspunkt.
Genau,
weil
ja.
Es hat ja
genau.
Leute geben, die aus ganz anderen Gründen das propagiert haben.
Genau, ne? Ja. Und das ist ja eine Mutmaßung, ob es da einfach Verbindungen gegeben
Verstehe.
Hat. So.
Okay. Und die Siedlung Eden, weil du gemeint hast, da ist dann was Fixeres gebaut, wann gibt es die noch?
Die gibt es noch, ja. Also die Siedlung Eden kann man sich anschauen, die ist in Hütteldorf. Im Mariental heißt es, glaube ich, oder?
Nein, ich werde dann.
Ich müsste es dann nachblättern. Vielleicht finde ich es dann nachher einfach, ja. Also es ist hinterm Rosenthal-Hügel, das weiß ich zumindest.
Beim Wolfersberg ist sie.
Genau,
der
Wolfersberg.
Der Straßenname nein, ja. kommt auch noch, ja.
Die haben, wie gesagt, Land bekommen, beziehungsweise ist abgekauft worden. Und anderen hat da die Schüttele Hotzki quasi zwei Häuser konzipiert, die man sich halt noch anschauen kann, so Steinhäuser, die recht interessant sind von dem her, vom architektonischen her zumindest. Und also wie gesagt, die Siedlung eben existiert heute noch, inwieweit sie sich noch in der Form als Siedlung verstehen, das ist eher eine Mutmaßung, also glaube ich eher nicht mehr. Man weiß nur, dass quasi in den 30er Jahren, quasi wo der Austrofaschismus an die Macht gekommen ist in Österreich und vor allem auch während der NS-Zeit, die ganzen Sozialisten, Anarchisten, Juden, Jüdinnen natürlich, oder die meisten die Siedlung verlassen haben und quasi in den 30ern immer mehr quasi Faschisten und dann Nazis quasi in die Siedlung gezogen sind. Und das hat
die einen haben es auch gehört und die Experten, die anderen sind nicht so.
Und ich habe nur gelesen, dass da quasi immer wieder zu Konflikten gekommen ist. Also es ist klar, ja.
Ich stelle mir das gerade vor.
Ja. Na, obwohl zum Beispiel, es ist gar nicht so abwegig, nämlich ich habe da eins gefunden, es gibt eine Siedlung, die Obstbaukolonie Eden in Norddeutschland. Also wer manchmal in Naturkostläden rumstöbert, wird immer noch so Fruchtsäfte oder so halb medizinische Säfte von Eden finden. Naturkost Eden, Reformsiedlung Eden. Das ist die älteste Siedlung, quasi so eine Obstanbausiedlung. Und da ist wirklich so, dass da hat sie auch Anarchisten, Sozialisten, Juden, Jüdinnen, also wenn man es jetzt quasi als eigene Kategorie nehmen will, und auch Faschisten, Nazis dann geben, oder irgendwelche völkische Siedler, es hat ja auch eine völkische Siedlungsbewegung gegeben, die war zwar in Wien jetzt in dem Fall nicht die dominante, wesentliche, nicht die wesentliche.
Prinzipiell hat es gegeben.
Es hat es prinzipiell gegeben und vor allem hauptsächlich in Deutschland auch. Da war wirklich quasi anscheinend, hat es in also trotz aller ideologischen Differenzen war der Siedlungsgedanke der dominierende Gedanke.
Verstehe.
Also wirklich, die Siedlungsidee war wirklich eine Idee, die von verschiedensten Richtungen quasi auch geprägt worden ist.
Genau, ich denke mir jetzt gerade, es gibt ja oft so gewisse Sachen, die mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein als Zeitgeist, die halt einfach in einer gewissen Zeit aufkommen, die irgendwie da sind, warum auch immer. Und die es halt dann in verschiedenen Ausformungen gibt. Und das dürfte offensichtlich auch so gewesen sein.
Es hat auch bei der Jugendbewegung so gegeben, quasi 1900, eher so völkisch orientierte und dann auch so sozialistisch, sozialdemokratisch oder anarchistisch. Mhm. Oder eher so, sagen wir mal, libertäre, fortschrittliche Form der Jugendbewegung. Also man kann nicht sagen, dass die Jugendbewegung per se oder Siedlungsgedanke per se quasi völkisch war, sondern es hat so eine Ausformung gegeben. Ich habe das, glaube ich, in den Diplomarbeit so geschrieben, dass der Boden, der war ja ein zentrales Thema des 19. Jahrhunderts, konnte entweder quasi judenfrei sein, er konnte deutsch sein oder österreichisch sein, aber eher als deutsch bei den Völkischen. Er konnte der Boden sein, wo man quasi, der frei ist, den jeder zum Bebauen verwenden kann.
Es konnte der von Gott gegebene Boden sein.
Genau, also quasi konnte, du kannst es auch immer so quasi verschiedenst ideologisch aufladen.
Ja.
Und das war bei der Siedlungsidee dann auch in die Richtung, ja.
Oder und so sind auch eben diese Bedenken, Kritikpunkte oder Frustrationen, was auch immer von Pyramid zu verstehen, nehme ich an, ne? Von wegen da.
Naja, und vor allem der Kritikpunkt war, und das ist quasi mit der Dynamik, steht mit der Dynamik in Verbindung, die Leute waren irgendwie zufrieden, dass sie ihr Haus gehabt haben.
Ja.
Also quasi so wie bei uns, wenn man es heute sagt, okay, die Leute sind zufrieden, wenn sie eine Wohnung und einen Fernseher haben und das Schnitzel.
Ja.
Und die Idee, quasi das eigentlich, oder quasi der Wille, dass quasi wirklich zu einer sozialen Revolution, dass man quasi für die kämpfen muss und tätig sein muss und dass man sich da auf das nicht ausruhen kann, wenn man sein Haus hat, die Idee verschwindet dann eigentlich oder ist verschwunden oder immer schwächer geworden. Also quasi, das ist halt der Punkt, quasi in der Situation der Krise, der sozialen Not, da schließen sie sich zusammen, bauen und sind kreativ, produktiv und dann haben sie es und dann ist es...
Und dann ist es falsch.
Dann sind es so falsch, oder? Oder dann ebbt das alles ab und dann bleibt halt nur mehr das Haus als Rest. Und das war halt für ihre Mühe, dann quasi auch dieser ab 25, da schreibt er wirklich sehr frustriert dann quasi über diese Siedlungsidee, diese Konzeption, dass die Siedlung eigentlich viel mehr sein könnte, sondern wirklich quasi dann der Beginn einer neuen Bewegung, der Beginn einer anarchistischen Gesellschaft.
Was sie aber nicht erfüllt hat. Und womit wir dann auch zu unserem letzten Punkt kommen, so prinzipielle Voraussetzungen, Möglichkeiten, was auch immer, einer sozialen Revolution. Irgendwie geredet so über die Siedlerinnenbewegung und dass sie sehr groß war und auch wie sie abgebröckelt ist, also zumindest in ihrem ursprünglichen Ziel oder in einem ihrer ursprünglichen Ziele und über die Enttäuschung von Pierre Amu. Jetzt abgesehen davon, dass natürlich für einen Anarchisten, wenn er so eine Bewegung von unten sieht, das immer spannend ist, aber die war mir ja schon sehr wichtig. Die Siedlerinnenbewegung eigentlich, dem Pierre Amu, ne?
Ja, wichtig waren es in der Agitation oder quasi auch in der Herausarbeitung quasi seiner anarchistischen Konzeption, wirklich nur in dem, wo dieser revolutionäre Moment noch sichtbar war, also wo die Dynamik da war, wo also wirklich was möglich war. Also interessanterweise, findest du, findest du Artikel über Siedlung, über Siedlerinnenbewegung, so den ersten 2-3 Jahre häufig und dann ebbt es immer mehr ab. Mhm. Das spielt genau mit der zeitlichen Abfolge zusammen oder einher, wo auch quasi die Bewegung aktiv war, wo sie auch ihre eigene Siedlungen dann gegründet haben und quasi wo das wirklich ein Aufblühen und ein Aufbauen war einer quasi einer Gegengesellschaft. Warum sie aber dennoch wichtig war, quasi für Ramü war der Anarchismus immer quasi etwas, was mit einer minoritären Bewegung, mit einer kleinen Bewegung in Verbindung steht. Mhm. Also seine ganze Vorstellung war von einer Gesellschaft ist die, es gibt eine minoritäre Bewegung der Herrschenden, der mhm. Kapital und Grundstücke und so weiter, der Eigentümer mhm. und auch quasi der politischen Elite. Und dann gibt es eine minoritäre Bewegung, quasi der Wissenden, der Anarchisten, Anarchistinnen, die dagegen arbeiten, die für eine befreite Gesellschaft arbeiten oder kämpfen. Mhm. Und dazwischen, oder quasi rundherum, dazwischen gibt es die breite Masse,
ja.
die einerseits dumm gehalten wird, andererseits quasi auch irgendwie nicht nur dumm gehalten, sondern quasi auch verschiedensten Formen des quasi verschiedensten Formen des Vergnügens, der Lust mehr oder weniger quasi davon abgehalten werden, quasi revolutionär ja. tätig zu werden, ja. sei es jetzt Spielsucht oder Spiel, Alkohol und so weiter. Mhm. Oder auch durch ideologische Verblendung seitens der Kirche, des Staates und in die mhm. Richtung. Und diese minoritäre Bewegung hat jetzt eben die Aufgabe und das, da will auch quasi diesen anarchistischen Gedanken, die anarchistische Idee sehr reinhalten. Also quasi die ist dazu quasi fast auserkoren und deren Aufgabe ist es quasi die Bevölkerung und die Leute aufzuklären, ganz einfach. Also quasi, weil er im, nach seinen Konzeption und auch sein Bestreben geht es ja nicht darum, jetzt quasi die Macht im Staat zu erlangen, mhm. die Regierung zu stürzen und klar. quasi eine anarchistische Regierung zu gründen.
Logischerweise, ja.
Genau, und was bleibt, kann man fast ein bisschen flapsig sagen, was bleibt denn noch übrig? Ja. Also, quasi eben die Leute aufklären und mal sagen, hey, so schaut's aus, und aber nicht nur aufklären, sondern auch aufzeigen, das könnten wir tun.
Entschuldige, wenn du jetzt gerade sagst, aufklären, sein Name, also sein Pseudonym.
Ja.
Der Pierre Amu war ja Aufklärer, oder?
Ich glaube.
Nein, nicht Pierre, aber nein, Amu.
Der Amu war, sie sieht sich oder sah sich in der Tradition der Aufklärung und auch sein Pseudonym, nein, der Ramus.
Ramus, genau, okay, so, ja.
Das war ein französischer Aufklärer, ja. der quasi irgendwie ja. hingerichtet, getötet wurde, quasi, weil.
Ja. Also das hat er sich nicht ganz zufällig
genommen. Genau, er sieht sich wirklich in dieser Tradition und er war wirklich ein Rationalist. Also quasi, er war jetzt nicht ein mystischer Spinner, sondern quasi, ja. da geht es wirklich um diese, also sich den fast in kantscher Manier, quasi den Verstand bedienen, benutzen und quasi einfach die Sachen sich durchdenken, überlegen und auch richtig zu handeln. Richtig mhm. zu handeln heißt eben quasi, ich nehme keine Waffe in die Hand, ich gehe nicht in den Krieg, das heißt, ich verweigere mich. Mhm. Die andere Sache wäre quasi, es würde so weit gehen, quasi irgendwelche Steuern, also das hat er selber nicht gemacht, aber das wären so Techniken oder Taktiken ja. quasi der Verweigerung, quasi auch die Steuerleistung zu verweigern. Alles das, was deine Ideen, deine Ideologie oder quasi deiner anarchistischen Vorstellung sind, entspricht, quasi dich dagegen zu verweigern. Die andere Sache wäre, das ist auch wieder minoritäre Bewegung, quasi innerhalb der Arbeiterinnenschaft, quasi Syndikate zu gründen, mhm. In Form von Streik oder bis zum Generalstreik, quasi so probieren, irgendwie das Rad zu blockieren, quasi anzuhalten und quasi daraus sich was anderes entwickeln zu lassen oder quasi den Betrieb zu übernehmen, zu vergesellschaften, zu kollektivieren.
Ist das irgendwie auch so eine Avantgarde-Idee oder nicht? Also weil so das die Minderheit der Wissenden klingt schon so ein bisschen danach,
hat auf jeden Fall diesen Touch, da, ja. Also man natürlich, wahrscheinlich der Ramü selbst wird sich dagegen sträuben wahrscheinlich, oder vielleicht auch nicht, das ist jetzt was ein bisschen eine Mutmaßung. Aber natürlich, also zu diesen anarchistischen Ideen, da gelangt nicht jeder von selbst so hin. Also quasi von dem her ist es eine kleine Avantgarde, beziehungsweise... Ja.
Aber eben sozusagen nur im aufklärerischen Sinn und nicht eben, dass die das dann auch in die Hand nehmen.
Also du meinst quasi die Bevölkerung, die, ist dann, quasi die dann aufgeklärt wurde, beziehungsweise quasi die...
Na, weil, also so die klassische Avantgarde-Idee, da geht es ja nicht nur darum, dass die mehr wissen, sondern da geht es auch darum, dass die das wirklich in die Hand nehmen ja. und machen ja, und sagen, so geht das jetzt.
Also quasi in so einer revolutionären Phase haben die natürlich die Aufgabe, quasi den Weg zu bereiten, weil quasi schon...
beziehungsweise
Wissen
vorher
haben.
Den Weg zu bereiten.
Genau, ja. Und quasi deren Aufgabe ist, wirklich aktiv mitzuwirken, dass quasi auch wirklich eine, diese Revolution zu keiner Konterrevolution wird, ja. zu keiner ja, zu keiner Diktatur des Proletariats oder, ja,
oder wessen auch immer.
Was auch immer dann. Sondern quasi eben, dass es quasi dann zu einer befreiten Gesellschaft schlussendlich kommt. Mhm. Und der zweite und der weitere Aspekt quasi in Bezug auf die Aufklärung wäre quasi die Erziehung. Mhm. Das heißt quasi die Kinder auch quasi in einer anarchistischen Art und Weise zu erziehen, beziehungsweise das klingt jetzt ein bisschen blöd, quasi, dass wir es indoktrinieren, sondern quasi einfach auch zu lernen, dass sie ihren Verstand benutzen, quasi, ja, alles kritisch zu hinterfragen und auch Erziehung stimmt in der Form nicht mehr ganz, weil quasi auch er den Begriff der Erziehung insofern ablehnt, dass er für ihn so ein gegenseitiges Lernen ist. Mhm. Also nicht, dass du sagst, es ist so, sondern quasi mit dem Kind quasi wirklich eine Frage oder ein Problem gemeinsam entdecken und lösen und, ja, sagen, okay,
ja,
das ist deshalb so und so weiter.
Ja.
Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Naja, also diese Vorstellung von Anarchismus oder quasi von einer sozialen Revolution ist ganz stark daran gekoppelt, dass man einfach die Leute die Einsicht haben und ganz bewusst quasi einfach ihr Leben ändern. Also quasi ihre alltägliche Beziehung ändern, quasi auch das spielt mit rein, quasi eine gleichberechtigte Form der Beziehung, also Partnerschaft haben. Eben, dann hast du auch Vegetarier sein quasi, oder auch keinen Alkohol zu trinken und so weiter. Also quasi auch den Anarchismus, also quasi die Idee zu leben. Also
wobei ich mich ja frage, weil du gesagt hast, dass er war absoluter Rationalist und hat sich gedacht, ja, wenn Mensch nur um die Mechanismen weiß und so weiter. Jetzt habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Leuten geredet habe, dass sie sehr wohl um die Mechanismen, mhm, wissen. Aber der Schritt zur Handlung oder noch nicht einmal der Schritt zur Verweigerung ist aber daraus noch lange, mhm, nicht gefolgt.
Genau, ja.
Also ich denke mir, es braucht noch was mehr. Also das allein. Also natürlich muss das einmal wissen, mhm, das ist, ja, das ist einmal ganz wesentlich. Aber, weil das ist das, was mich oft so narrisch gemacht hat in Diskussionen, wo ich mir gedacht habe, ja, warum dann nicht? Mhm. Ja, dieses ewige, ja, aber, also, mhm, ich, ja.
Also man, glaube ich, eine Form davon wäre ja quasi wirklich die Siedlung zu, also so Siedlungen zu bauen oder quasi, mhm, oder genossenschaftliche Betriebe zu gründen, damit er quasi diese Idee oder diese revolutionäre Lerne dann wieder zurückfließen kann, abebben kann und quasi dann hast du quasi wieder den Status quo. Sondern quasi, es muss sich ja nicht nur, eben, du musst nicht nur quasi den das Wissen haben, sondern quasi auch deine Lebensweise muss sich verändern. Um sich die Lebensweise wirklich definitiv verändern zu können, brauchst du einfach auch Strukturen.
Ja.
Das heißt, du brauchst quasi, das alltägliche Leben muss schon so revolutioniert werden, dass es eben genau diese Strukturen gibt und die Siedlung wäre quasi eine dieser Strukturen. Mhm. Da möchte ich quasi noch etwas vorlesen und zwar ist es ja eben Pierre Ramus selbst aus der Die Neuschöpfung der Gesellschaft, das ist sein zentrales Werk, wo quasi diese Idee, quasi das wo die Idee des Siedels oder des Siedlung gründen mit dem trojanischen Pferd vergleicht, was ich recht interessantes Bild sehe, weil quasi wirklich so, das ist hast da bei Landau teilweise so, quasi, weil die Idee ist halt quasi immer, ist die, dass die Leute es einfach sehen, also diese Beispielwirkung, mhm, und dass die Leute dann anfangen auch quasi ihr Leben und quasi ihr Leben ändern oder so, mhm, quasi, mhm, in anderen andere Lebensformen oder andere Lebensweisen quasi,
ja,
an den Tag legen. Und er sagt hier, sie, und da bezieht sich auf die soziale Revolution, beginnt im Kapitalismus und im Staat. Sie ist das trojanische Pferd. Im Inneren des bestehenden Systems müssen tausenderlei neue Genossenschaftsgilden, Siedlungen der neuen Wirtschaft und Lebensformen entstehen und an tausenden Angriffsteilen den Kampf gegen Staat und Kapitalismus bereits führen. Bevor diese zusammenbrechen und abgetragen wurden. Gewerkschaften und Genossenschaften, vor allem aber landwirtschaftliche Aktion und Aktivität, das Erdreich der alten Mächte so zu erschüttern und aufzuwühlen, den Menschen so viele neue Lebensmöglichkeiten im Sinne des Beitritts zum kommunistisch-anarchistischen Gemeinschaftsgruppen der freien Wirtschaft zu bieten, dass Staat und Kapitalismus in der Tat sich selbst auflösen und in einen wirtschaftlich unerträglichen Selbstzersetzungsprozess übergehen, der erst mit ihrem Dahinschwinden endet. Mhm. Und das, diese soziale Revolution als trojanisches Pferd, wobei auch die Siedlung quasi eine Funktion des trojanischen Pferdes dann hat. Also das bedeutet nicht, dass er sich das nicht so vorstellt, dass der große Kladderdatsch kommt, quasi der große Bruch und dann ist alles anders, sondern quasi es muss im Hier und Jetzt schon beginnen. Also der Anarchismus und Sozialismus oder anarchistischer Sozialismus, wie auch immer sich das nennen will, beginnt jetzt.
Ja.
Und da man kann es nicht in die Zukunft raus verschieben oder warten, bis die ökonomischen Verhältnisse so sind, dass der Bruch fast automatisch kommt, sondern quasi das bedeutet wirklich, dass man im Hier und Jetzt schon daran arbeiten beginnen. Und wenn quasi dann wirklich eine Krise oder ein Bruch ist, dass es schon Strukturen sind, wo die Menschen...
Auf die man zugreifen kann, genau, und indem man sie, wo man eben dann nicht dasteht und sagt, jetzt ist gar nichts, sondern genau, ja, da gibt es schon was.
Genau, ja.
Also ich denke mal, das hat sie jetzt wahrscheinlich eh schon mehr oder weniger beantwortet, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, warum dich das eigentlich interessiert hat, aber ich könnte mir vorstellen, das waren durchaus solche Fragen, oder war dann was anderes?
Nein, es waren genau die Fragen, also abgesehen davon, dass ich mir wirklich eigentlich klassische anarchistische Theorie und anschauen wollte, nochmal vom 19. Jahrhundert, und Pierre Rameau liegt insofern auf der Hand, nicht nur, weil es quasi einen Wien-Bezug hat und was die Pierre Rameau-Gesellschaft in Wien gibt, oder dass man sich eben das anschaut, was in der Stadt, in der man lebt, quasi passiert ist passiert ist. Dass es da überall mal eine große anarchistische Bewegung gegeben hat, quasi nach Eigenangaben hat der Bund herrschaftsloser Sozialisten 4000 Mitgliederinnen gehabt, 60 bis 70 Ortsgruppen, also ist schon recht groß.
Allerdings.
Und das Zweite war quasi auch dann bin ich irgendwie zur Siedlerinnenbewegung gekommen und es hat mich dann wirklich interessiert und vor allem auch die Frage, wie kann man aus der anarchistischen Konzeption eine soziale Revolution sich vorstellen, und das wäre quasi so ein exemplarisches Beispiel, wo das zumindest tendenziell oder quasi zumindest zu Beginn in diese Richtung gegangen ist, mehr oder weniger, ja. Und ja, weil die Frage nach einer sozialen Revolution, die ist, auch wenn die Theorie quasi von Pierre Rameau immer so aktuell ist oder nicht alles aktuell so aktuell ist, aber die Frage danach ist immer noch aktuell.
Ja, und außerdem, weil du gesagt hast, von wegen, was es hier gegeben hat, weil das sind ja genau die Sachen, die halt in der üblichen Geschichtsüberlieferung immer unter den Tisch fallen. Ne?
Genau. Oder
nicht zufällig natürlich.
Oder im besten Fall noch werden sie von Sozialdemokraten aufgearbeitet, und das ist so noch eine rein kleinbürgerliche Bewegung.
Genau,
die,
genau, ja, genau.
Die man zwar den moralischen hohen Anspruch zugute hält, aber ansonsten waren es ja nur irgendwelche Spinner, weil sie ja quasi, ja, was sie den Marx nicht verstanden haben, oder keine Ahnung, in der Richtung.
Ja, Andi, dann danke vielmals.
Ja, ich habe mich gefreut, es war echt ein nettes Gespräch.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Also wie gesagt, danke dir und alles Gute.
Ja, danke schön.
You noble diggers all, stand up now, stand up now. You noble diggers all, stand up now. The wasteland to maintain, seen cavaliers by name. Your digging does maintain persons all defamed. Stand up now, stand up now. Your houses they pull down, stand up now, stand up now. Your houses they pull down, stand up now. Your houses they pull down to fright your men in town, but the gentry must come down and the poor shall wear the crown. Stand up now, diggers all, with spades and hoes and ploughs. Stand up now, with spades and hoes and ploughs. Stand up now. your freedom to uphold. Seen cavaliers are bold to kill you if they could, and rights from you to hold. Stand up now, diggers all. The gentry are all round. Stand up now, stand up now. The gentry are all round. Stand up now. The gentry are all round. On each side they are found. Their wisdom so profound to cheat us of our ground. Stand up now, stand up now. The lawyers they conjoin, stand up now, stand up now. The lawyers they conjoin, stand up now. To arrest you they advise, such fury they devise. The devil in them lies, and hath blinded both their eyes. Stand up now, stand up now. The clergy they come in, stand up now, stand up now. The clergy they come in, stand up now. The clergy they come in and say it is a sin that we should now begin our freedom for to win. Stand up now, diggers all. Against lawyers and against priests, stand up now, stand up now. Against lawyers and against priests, stand up now. For tyrants they are both, even flat against their oath. To grant us they are loath, free meat and drink and cloth. Stand up now, diggers all. The club is all their law. Stand up now, stand up now. The club is all their law. Stand up now. The club is all their law to keep poor men in awe. But they no vision saw to maintain such a law. Stand up now, diggers all.
Ja, also wie gesagt, das war das Interview über Pierre Ramus und die Siedlerinnenbewegung. Wir haben letztes Mal schon einige Texte von Pierre Ramus auch gesagt, für diejenigen, die da irgendwie gern weiterlesen, nachlesen, was auch immer möchten. Und heute jetzt noch ein paar Buchtipps zur Siedlerinnenbewegung. Und zwar gibt's da einmal ein Buch von Klaus Novi und Wolfgang Förster. Das heißt Einfach bauen, genossenschaftliche Selbsthilfe nach der Jahrhundertwende zur Rekonstruktion der Wiener Siedlerbewegung, und ist im Transform Verlag erschienen. Dann gibt es ein weiteres Buch über die Siedlerbewegung hier von Robert Hoffmann, das heißt Nimm Hack und Spaten, Siedler und Siedlerbewegung in Österreich von 1918 bis 1938. Ist erschienen in Wien 1987. Und ein eher allgemeines ist das Buch Kapitalismus und Wohnen von Jürgen Mümken mit dem Untertitel Ein Beitrag zur Geschichte der Wohnungspolitik im Spiegel der kapitalistischen Entwicklungsdynamik und sozialer Kämpfe. Ein langer Untertitel, aber also wie gesagt, prinzipiell, also jetzt nicht speziell auf die Wiener Siedlerinnenbewegung bezogen, aber sehr interessant zu lesen. Das ist erschienen im Verlag Edition AV. Dann haben wir heute noch vergessen, die Webseite zu nennen, wo man auch den ersten Teil hören kann, nämlich auf a-radio.net, wo die ganzen Sendungen des anarchistischen Radios anzuhören oder herunterzuladen sind. Und wer den letzten Teil gehört hat oder sich im Nachhinein anhört, wo es mehr um den Pierre Ramus gegangen ist, das ist ja auch sehr viel um seine Publikationen, unter anderem auch die Zeitungsprojekte und so weiter gegangen. Und falls sich jetzt irgendjemand fragt, das würde mich zwar interessieren, aber wie kommt man denn an sowas? Die gibt's zwar vereinzelt hier und da, aber demnächst werden sie auch leichter zugänglich sein, denn es ist eine anarchistische Bibliothek in Vorbereitung, die also im Moment noch hergerichtet, also jetzt wird noch der Raum gebaut, was auch immer halt gemacht werden muss. Das wird in der Lerchenfelder Straße sein, 124 bis 126. Wie gesagt, wahrscheinlich Richtung Frühjahr oder so. Falls jemand die Zeit des Umbaus verkürzen will, sich beteiligen will, wie auch immer, eine Möglichkeit wäre, am Dienstagabend in der IDA vorbeizuschauen und dort nachzufragen. In der IDA ist am Dienstag immer Volksküche und die IDA ist hinterm Westbahnhof in der 12er Gasse Nummer 9.
Sonst haben wir nicht viele Ankündigungen dieses Mal, aber doch ein oder zwei Sachen. Also am 21. gibt es im EKH eine Infoveranstaltung zum WKR-Ball, also mit dem Aufruf Engard, WKR-Ball am Fechten. Vielleicht habt ihr die schöne, nette Plakate gesehen zum Thema in Wien überall. Es geht eben um den Ball des Wiener Kooperationsrings, der am 29. Jänner stattfindet, und das ist irgendwie der Sammelbecken für die deutschnationalen völkische und rechtsextreme Burschenschaften, so wie jetzt schon in den letzten paar Jahren passiert ist. Werden Aktionen dagegen geben, auch mit dem Versuch, das zu einem Desaster zu machen. Mindestens so steht es im Aufruf. Und eben, es gibt eine Infoveranstaltung am 21. im EKH. Es gibt auch für die, die es lieber mit Party machen, am Samstag, 23. auch eine Novecare-Infoveranstaltung mit Antifa-Party in der IDA. Und dann natürlich am Tag selbst, also am 29.11. um 18 Uhr in Europaplatz, Treffpunkt für das für Demo gegen den rechtsextremen WKR-Ball. Ja, und das war es eigentlich für heute. Also danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und
schöne Woche.
Schöne Woche, wir sehen uns auf den Barrikaden und ciao.
Ciao, ciao.
I was a miner, I was a docker, I was a railwayman between the wars. I raised a family in time of austerity with sweat at the foundry between the wars. I paid the union, and as times got harder, I looked to the government to help the working man. But they brought prosperity down at the armory. We're arming for peace, me boys, between the wars. I kept the faith, and I kept voting, not for the iron fist, but for the helping hand. For theirs is a land with a wall around it, and mine is a faith in my fellow man. Theirs is a land of hope and glory. Mine is the green field and the factory floor. Theirs are the skies all dark with bombers, and mine is the peace we knew between the wars. Bring me the draftsman, build me a path from cradle to grave, and I'll give my consent to any government that does not deny a man a living wage. Go find the young men, never to fight again. Bring up the banners from the days gone by. Sweet moderation, heart of this nation, desert us not, we are between the wars.